SWR2 Spezial, das Thema. Der Islam gehört zu Deutschland oder doch nicht?
Ja, der Islam gehört nicht zu Deutschland, so der neue Innenminister Seehofer vergangene Woche in einem Interview. Aber er sagt auch:
Natürlich haben wir die Toleranz und den Respekt vor anderen Religionsgemeinschaften. Und natürlich, auch das sage ich in dem Interview, gehören die Muslime, die hier lebenden Menschen, die diesen Glauben haben, zu Deutschland.
Gehört der Islam zu Deutschland oder doch nicht? Das ist unser Thema in dieser Stunde. Ich bin Anouk Jolain. Schönen guten Abend. Er gehört nicht dazu, wohl aber die Menschen, die hier leben und die islamischen Glaubens sind, sagt Innenminister Seehofer. Es gab viel Kritik an dieser Aussage, auch die Kanzlerin war nicht so ganz glücklich über die Äußerung. Bei Ihnen, Wolfgang Bosbach, CDU-Politiker, da hat Horst Seehofer aber offene Türen eingerannt, oder?
Ja, wir führen die Debatte jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Es geht im Grunde um die Auslegung oder die Deutung von zwei Wörtern. Das eine Wort ist gehört oder gehören, das andere Wort ist der im Begriffspaar der Islam. Und ich vertrete nicht die Auffassung, dass der Islam Teil unserer nationalen Identität ist. Wir haben noch nie dem islamischen Kulturkreis angehört. Wir haben eine christlich-jüdische kulturelle und religiöse Prägung, keine islamische.
Schließt man nicht Muslime aus, in denen man ihnen wiederholt sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, auch wenn der Satz deutlich vielschichtiger ist?
Nein, das tun wir schon deshalb nicht, weil die Religionsfreiheit in Deutschland nicht nur Verfassungsrang hat, sondern sie ist auch gelebte Realität in unserem Land. In meiner Nachbarstadt Köln ist gerade eine große repräsentative Moschee eingeweiht worden, in Köln-Ehrenfeld, da war früher eine kleine versteckte. Also Muslime haben längst auch mit ihrer religiösen Überzeugung und der Religionsausübung einen festen Platz in unserer Gesellschaft. Deswegen ist es ja auch richtig, wenn Horst Seehofer sagt, die Muslime, die unter uns leben, sie sind Teil unserer Gesellschaft, sie gehören zu uns. Aber dass wir eine islamische Prägung haben unter kulturhistorischen Aspekten, das kann man nun wirklich nicht ernsthaft behaupten. Und es wäre übrigens noch was schön, wenn die Christen in islamischen Ländern so viel Religionsfreiheit hätten wie die Muslime bei uns. Das wäre eine tolle Sache.
Wo hängt es denn da? Wo sind die Probleme bei der Integration? Bieten wir nicht genug an? Besteht, wie Sie sagen, auf der anderen Seite nicht genug Interesse? Und wie kann man das lösen?
Das ist schon deshalb eine interessante Frage, weil ich glaube, in den allermeisten Ländern der Welt würde man so eine Frage gar nicht stellen. Wenn wir beide aus welchen Gründen auch immer in ein anderes Land, in einen anderen Kulturkreis gehen würden, dann würde dieses Land sagen, wir erwarten von euch, dass ihr euch integriert. In Deutschland läuft die Debatte umgekehrt. Wir brauchen immer beides. Wir brauchen Integrationsbereitschaft. Wir brauchen Integrationsfähigkeit, aber wir brauchen auch Angebote, dass die Menschen, die zu uns kommen, sehen, Deutschland möchte, dass wir uns integrieren. Und beste Beispiel dafür sind die Sprach- und Integrationskurse, für die jedes Jahr Millionen aufgewandt werden.
Sagt Wolfgang Bosbach, CDU-Politiker. Und einem Aspekt, den Herr Bosbach eben schon angerissen hat, dem gehen wir gleich nach. Gibt es überhaupt den Islam oder ist der Ansatz irgendwie schräg? Heute Abend unser Thema im NDR2-Spezial. Gehört der Islam zu Deutschland oder nicht? Dieser Satz, der kratzt nur an der Oberfläche. Denn egal, wie man diese Frage persönlich für sich beantwortet, Experten sind sich da weitgehend einig, den einen Islam, den gibt es nicht. Der Islam ist eine Vielzahl von Richtungen und die Frage ist vielleicht eher, über welchen Islam wir sprechen. Dr. Abel Hakim Uri, Islamwissenschaftler an der Uni in Freiburg. Welcher Islam gehört denn zu Deutschland?
Das ist nämlich nur ein liberaler Islam, der privat ist und der spirituell und ethisch ist, sage ich mal, gehört zu Deutschland. Dieser Islam ist ein Islam, der sich mit westlichen Werten und mit dem Grundgesetz, sag ich mal, sich identifiziert. Also ich sage, das ist der Islam der Zukunft, das ist ein Islam des Friedens, Toleranz und der Gleichberechtigung.
Das klingt nach einer Zukunftsvision. Das heißt aber, diesen Islam, den Sie beschreiben, haben wir noch nicht in Deutschland?
Wir haben zurzeit, sage ich mal, einen politischen Islam, der durch die sogenannten konservativen Dachverbände vertreten wird. Das ist auch der sogenannte Salafismus und solch ein Islam, sag ich mal, gehört nicht zu Deutschland oder nirgendwo halt. Das ist ein Islam, der aus dem Ausland gesteuert wird und auch finanziert wird. Und das ist ein Islam, der für, sage ich mal, unsere Realität sehr fremd bleiben wird.
Wer könnte diesen Islam, den Sie beschreiben, diesen zukünftigen Islam vorantreiben?
Also wir haben die sogenannte schweigende Mehrheit der Muslime, die die eigene Religion als was Privates betrachten. Es geht darum, nämlich, dass zurzeit einige liberale Muslime sehr aktiv sind, als Beispiel die liberale Moschee in Berlin, Goethe Ibn Rushd oder Ibn Rushd Goethe Moschee, und das zeigt deutlich, dass der liberale Islam, sage ich mal, auf dem Weg, sich hier zu etablieren.
Schaffen die Muslime in Deutschland das alleine, sich so aufzustellen, dass der Islam dann auch so passt, wie Sie ihn beschrieben haben? Oder brauchen sie Hilfe von uns, von Deutschland, von der Politik?
Naja, ich glaube, wenn ich die Sätze höre von Herrn Seehofer oder von Herrn Dobrindt, glaube ich, dass einige unserer Politiker dringende Islamhilfe brauchen. Und wenn es um die Aufklärung des Islam, es ist eine innerislamische Debatte und die Muslime müssen endlich mal Mut dazu haben, den Islam und auch die eigene kulturelle Identität in Frage stellen. Also nur durch eine Aufklärungsarbeit auf der Basis der reflektierenden Vernunft können wir einiges erreichen. Und die Kritik des Islam muss nicht automatisch als eine Beleidigung betrachtet werden. Wir Muslime müssen unbedingt Abschied nehmen, und zwar von dieser ewigen Opferrolle.
Sagt Dr. Abel Hakim Uri, Islamwissenschaftler an der Uni Freiburg bei NDR 2. Und ein Beispiel, wie junge Muslime aktiv für mehr Verständnis für ihren Glauben werben, das gibt's gleich. Miteinander sprechen statt übereinander. Ein Grundprinzip, wenn man Missverständnisse vermeiden will, wo auch immer. Der Dialog, der spielt natürlich auch bei der Integration eine große Rolle. In Norderstedt bei Hamburg versuchen junge Muslime jetzt durch Aktionen auf der Straße mit Menschen, die vielleicht mit dem Islam noch fremdeln, ins Gespräch zu kommen.
Ich bin ein Muslim, haben Sie etwas auf dem Herzen? Das steht auf dem Plakat, das Shahid Nawaz in einer Einkaufspassage vor sich herträgt. Neben ihm ist ein Stand aufgebaut, mehrere Muslime verteilen Flyer und Infomaterial zum Islam.
Also unsere Aufgabe ist hier nicht zu missionieren, sondern wir wollen uns integrieren, und ich glaube, die beste Möglichkeit, um Frieden zu verbreiten, ist, wenn man sich kennenlernt.
Die Männer wollen mit Vorurteilen aufräumen, aufklären, im Gespräch mit Passanten.
Es geht ja nicht um die Muslime, die hier sind, es geht um die Religion, die sich nicht mit unserem Grundgesetz vereinbaren lässt.
Wir als Ahmadiyya-Muslime sehen eine strikte Trennung zwischen Staat und Religion.
Gut.
Das ist das Erste.
Ja.
Und das Zweite ist, dass wir als Ahmadiyya-Muslime uns dem deutschen Gesetz unterzuordnen haben und dieses auch tun.
Wenn alle so denken würden, wäre das klasse. Da wäre überhaupt kein Problem.
Die jungen Muslime gehen nicht direkt auf die Menschen zu. Sie warten, bis sie angesprochen werden. Viele Vorbeigehende gucken kurz, gehen dann schnell weiter. Andere wollen einfach nur loswerden, wie toll sie die Aktion finden.
Weil groß durch die Medien ging, was der Herr Seehofer gesagt hat, ist es natürlich umso mehr respektabel, sich hinzustellen und zu sagen, hey, wir sind aber hier und wir gehören dazu.
Die Aussage des Bundesinnenministers ist auch hier Thema. Der Islam gehöre nicht zu Deutschland, finden auch manche in Norderstedt und wollen kein persönliches Gespräch mit den Muslimen.
Ich habe auch genug auf dem Herzen.
Ich gehöre zu der Truppe von Herrn Seehofer. Und ich finde ganz gut, dass er sich mal so geäußert hat.
Rian Ahmad ist in Deutschland geboren. Seine Eltern kommen aus Pakistan. Er hat eine klare Botschaft für Seehofer.
Nach dieser Aussage hat er einen zweiten Satz gesagt, nämlich er ist für den Dialog bereit. Und ich lade Herr Seehofer hiermit herzlich ein. Soll er zu uns kommen und wir werden mit ihm diesen Dialog führen.
Die Ahmadiyya-Muslim-Jugendorganisation plant weitere Veranstaltungen, um mit den Menschen in Deutschland in Kontakt zu kommen.
Junge Muslime versuchen mit Missverständnissen aufzuräumen. Marie Meyer für NDR 2 in Norderstedt. Gehört der Islam zu Deutschland oder nicht? Ein Thema, über das ausgelöst durch die Äußerung des neuen Innenministers gerade wieder diskutiert wird. Aber das Thema ist nicht so ganz neu. Deutsche Politiker streiten eigentlich schon seit Jahren darüber. Anja Günther, NDR 2 Berlin mit einem, Best-of.
28. September 2006. Wolfgang Schäuble, CDU, damaliger Bundesinnenminister.
Der Islam ist Teil Deutschlands und Teil Europas. Er ist Teil unserer Gegenwart. Und er ist Teil unserer Zukunft.
3. Oktober 2010, Christian Wulff, damaliger Bundespräsident.
Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
3. März 2011. Hans-Peter Friedrich, CSU, damals Bundesinnenminister.
Dass der Islam zu Deutschland gehört, ist eine Tatsache, die sich auch aus der Historie nirgends belegen lässt.
3. Mai 2012. Joachim Gauck, damaliger Bundespräsident.
Ihr Deutschland, das ist für Sie, die junge Generation, ganz selbstverständlich ein Land mit Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Glaubens.
8. Mai 2016. Thomas de Maizière, CDU, damaliger Bundesinnenminister.
Der Satz, der Islam gehört zu Deutschland, der ist mir viel zu undifferenziert. Ein extremistischer Islam gehört nicht zu Deutschland und hat hier keinen Platz. Ein aufgeklärter Islam, selbstverständlich.
9. März 2017, Albrecht Glaser, AfD-Bundestagsabgeordneter.
Der Islam ist mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unvereinbar. Der aggressiv vertretene Anspruch, einzige Religion zu sein und dies weltweit auch zu werden, ist mit dem Recht auf Religionsfreiheit nicht vereinbar. Der Islam gewährt und respektiert sie nicht und kann sie für sich daher auch nicht beanspruchen.
21. März 2018, Angela Merkel, Bundeskanzlerin.
Es steht völlig außer Frage, dass die historische Prägung unseres Landes christlich und jüdisch ist. Doch so richtig das ist, so richtig ist es auch, dass mit den 4,5 Millionen bei uns lebenden Muslimen ihre Religion, der Islam, inzwischen ein Teil Deutschlands geworden ist.
Der Streit, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht, zieht sich schon über viele Jahre hin. Aber was wissen wir eigentlich genau über den Islam? Was ist zum Beispiel diese viel zitierte Scharia? Gleich bei uns im NDR2-Spezial. Wenn man über den Islam spricht, dann kommt relativ schnell das Stichwort Scharia. Und das scheint etwas zu sein, das bei vielen doch eher großes Unbehagen auslöst und wohl auch eher etwas, das negativ besetzt ist. Wir haben uns auf der Straße in Hamburg mal umgehört und haben gefragt, Scharia, was ist das denn?
Es hat irgendwas mit dem Islam zu tun, aber mehr weiß ich nicht wirklich, oder?
Strafen wie Steinigung zum Beispiel?
Verhüllung würde mein erster Gedanke sein, aber ich weiß es wirklich nicht.
Drakonische Strafen bei Diebstahl zum Beispiel, Arm abhacken.
Ich glaube, das ist so ein Regelwerk oder so, aber ich weiß es gar nicht so richtig.
Ja, ich weiß es gar nicht so richtig. Da scheint vielen so zu gehen. Matthias Ruhe, Experte für islamisches Recht. Erklären Sie es uns. Was ist denn die Scharia?
Ja, das ist eben gerade kein Gesetzbuch, sondern ein sehr kompliziertes System von Normen, von Interpretationen von Normen, die sehr, sehr unterschiedlich ausfallen können, je nachdem, wer da wie an die Sache rangeht.
Eine weitere Befürchtung der Menschen, mit denen wir gesprochen haben, wo wird die Scharia angewandt?
Ich glaube, das wird innerhalb der Religion, ohne die anderen Gesetze zu respektieren, gehandhabt.
Wenn jetzt hier in Deutschland die Scharia ausgeübt werden soll, dann fände ich es nicht gut, weil es gelten unsere Gesetze. Ne?
Ist das denn so, Herr Rohr? Wird die Scharia in Deutschland angewandt und ist das rechtens?
Sie wird nur da angewandt, wo das deutsche Recht das selbst zulässt. Ein großer Teil der Scharia betrifft religiöse Normen. Und genau die fallen unter Religionsfreiheit. Beten, Fasten und Ähnliches mehr, damit haben wir im Prinzip überhaupt keine Probleme. Was auch erwähnt wird, diese drakonischen Körperstrafen und ähnliche Dinge mehr, Gott sei Dank wird es in den meisten, auch islamisch geprägten Staaten, nicht mehr angewandt. Damit hätten wir natürlich ein massives Problem. Also wir müssen genau hinschauen, wie wird das Ganze interpretiert. Geht es um religiöse Normen, die sind hier anwendbar. Geht es um rechtliche Normen, die sind im Prinzip bei uns nicht anwendbar.
Würden Sie sagen, die Scharia ist das größte Missverständnis zwischen dem Islam und der westlichen Welt oder gibt es da noch andere Kollisionsmöglichkeiten?
Wahrscheinlich ist es das größte Missverständnis. Und ich verstehe gut, dass Leute sich Sorgen machen. Ich tue das auch. Vor dem Extremismus habe ich auch meine Sorgen. Drakonische Körperstrafen, Ungleichbehandlung von Geschlechtern und Religionen, wie wir es leider noch in vielen Ländern sehen, Saudi-Arabien oder Iran als Stichwort, das sind grobe Verstöße gegen Menschenrechte. Das muss man auch anprangern. Nur, es geht auch anders mit Scharia. Man kann auch auf der Basis von Scharia Menschenrechte auch begründen und nicht nur drauf rumtrampeln.
Sagt Professor Matthias Rohe, Experte für islamisches Recht bei NDR2. Und wir schauen gleich auf ein Thema, das eben auch schon angeklungen ist: Islamismus und Extremismus. Wo fängt die Radikalisierung an? Wir sind im NDR2-Spezial. Das Thema: Gehört der Islam zu Deutschland oder nicht? Es gibt Menschen in Deutschland, die ganz offen sagen, sie haben Angst vor Islamisten. Gemeint ist damit häufig aber eher die Angst vor Extremisten oder auch die Angst vor Anschlägen. Aktuell leben in Deutschland rund 745 islamistische Gefährder. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD aus dem letzten Monat hervor. Dr. Benham Said war 9 Jahre lang für den Verfassungsschutz in Hamburg tätig und hat mehrere Bücher zum Thema Islam geschrieben. Herr Dr. Said, was kann denn Auslöser dafür sein, dass vor allem junge Menschen sich radikalisieren?
Es sind mehrere Aspekte ausschlaggebend, dass sich eine Person radikalisiert. Ganz wichtig ist immer die Suche nach Zugehörigkeit zu einer starken Gruppe, aber auch die Suche nach einem Sinn im Leben kann eine Rolle spielen, gerade auch beim Einstieg.
Sie haben das Stichwort Zugehörigkeit angesprochen. Heißt das, es trifft häufig auch junge Menschen, die vielleicht zwischen zwei Kulturen verloren gehen oder die sich hier in unserer Gesellschaft nicht richtig gut aufgehoben fühlen?
Richtig, das ist eigentlich die Zielgruppe, die insbesondere angesprochen wird. Überwiegend sind es eben Angehörige der zweiten, dritten Migrantengeneration in Europa, die sich radikalisieren. Und es gibt mehrere Studien, die darauf hinweisen, dass ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zur Gesellschaft Radikalisierung entgegenwirkt.
Wie gehen Sie denn jetzt auf junge Menschen zu, beziehungsweise wie gehen Sie mit denen um, wenn man den Verdacht hat, da droht eine Radikalisierung oder die haben sich schon radikalisiert?
Alle beteiligten Akteure, wenn es um Radikalisierung geht, haben erkannt, dass man früh ansetzen muss, bevor das Kind in den sprichwörtlichen Brunnen gefallen ist. Weil wenn sich eine Person wirklich radikalisiert hat, dann ist es meistens zu spät, diesen Weg noch von außen zu beeinflussen und zu steuern und umzudrehen im besten Fall. Aber das Wichtigste ist tatsächlich eine Generalprävention, das heißt, dass wir früh ansetzen, für demokratische Werte werben, diese vor allem aber auch leben, dass es nicht bei reinen Worthülsen bleibt, dass man den Leuten Angebote macht, ihren Unmut, ihre Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen, aber eben mit friedlichen Mitteln auf demokratischem Wege und dass man den Kitt der Gesellschaft wieder verstärkt.
Gibt es denn Erfolgsgeschichten, Aussteiger aus der radikalen Szene, die sich jetzt vielleicht selber gegen Radikalisierung stark machen?
Ja, es gibt einige Aussteiger, sowohl was Rückkehrer angeht, wirklich die in Syrien waren. Es gibt aber auch Leute, die in einem viel früheren Stadium der Radikalisierung wieder ausgestiegen sind. Von vielen erfahren wir nicht mal etwas, weil diese Leute nicht mal auffällig geworden sind. Es gibt aber auch Leute, die tiefer drin waren in der Szene und sich dann gelöst haben. Das heißt, ein Ausstieg ist möglich. Allerdings wird er immer schwieriger, je tiefer jemand drin ist, weil man muss sich vorstellen, dass diese Leute ja ihr altes soziales Umfeld aufgeben, sich neue Kontakte aufbauen, neue Freunde aufbauen. Und ein Ausstieg aus der Szene ist nicht so schwierig, weil die Leute bedroht werden. Es ist schwieriger deshalb, weil die Leute dann tatsächlich ihr neues soziales Umfeld, ihre Freundschaften aufgeben müssen und wieder ein komplettes Leben von neu aufbauen müssen.
Dr. Benham Said über mögliche Auslöser für eine Radikalisierung und dass es häufig junge Menschen sind, die irgendwo in der Gesellschaft verloren gegangen sind. Stichwort Integration. Das gibt's gleich im NDR2-Spezial. Integration, das Annähern von ursprünglich deutschen Kulturen mit fremden Kulturen. Ein Prozess, der über Generationen dauert und wir sind mitten auf dem Weg, sagt Claudia Diehl, Professorin für Mikrosoziologie an der Uni in Konstanz. Aber es ist auch Arbeit und es knirscht manchmal auch ein bisschen. Wo liegen denn die besonderen Schwierigkeiten bei der Integration?
Die Schwierigkeiten bei der Integration liegen vor allem darin, dass die Einwanderer, die wir nach Deutschland geholt haben in den 50er bis 70er Jahren, dass wir die ja bewusst als Geringqualifizierte geholt haben. Da sind Menschen gekommen nach Deutschland, die wollten hier arbeiten, die haben aber jetzt im Hinblick auf ihre Bildung nicht besonders viele Ressourcen mitgebracht. Und das spiegelt sich natürlich über Prozesse der Vererbung von Bildung, die gerade in Deutschland sehr stark ist, auch bei den hier Geborenen noch wieder. Bildung ist der Schlüssel zur Integration und dadurch, dass es mit der Bildung bei manchen Gruppen relativ langsam läuft, ist das etwas, was das Integrationsgeschehen sehr stark kennzeichnet.
Bieten wir denn vielleicht auch nicht genug an oder gibt es vielleicht auch nicht genug Nachfrage?
Also Migranten wachen nicht morgens auf und sagen, ich integriere mich jetzt oder ich integriere mich nicht, sondern Integration passiert ja in ganz vielen kleinen Schritten und Entscheidungen. Und da muss man, wie gesagt, in Deutschland sagen, die Kinder, die hier mit Migrationshintergrund aufwachsen, kommen in der Regel aus Familien mit einer geringen Bildung. Und deswegen sind sie mit ganz ähnlichen Problemen konfrontiert wie deutsche Kinder, die aus Familien mit geringer Bildung kommen. Das wird häufig übersehen. Häufig wird so dieses, sag mal, Bildungsdefizit, das wird Migranten zugeschrieben. Das ist aber so, dass die Migrantenbevölkerung, die wir in Deutschland haben, ja sehr heterogen ist. Da sind Gruppen, die sind im Durchschnitt höher qualifiziert als die Mehrheitsbevölkerung. Und es gibt Gruppen, zum Beispiel die Türkeistämmigen, aber auch die Italienischstämmigen, die ein relativ geringes Bildungsniveau haben. Und was im deutschen Bildungssystem nicht besonders gut läuft, ist, dass die Kinder gute Chancen haben und gut vorankommen, die aus gering gebildeten Elternhäusern kommen.
Wie läuft das denn in anderen Ländern? Machen wir uns hier nur in Deutschland so viele Gedanken, wie man auch ausländische Mitbürger besser integrieren kann? Oder ist das in anderen Ländern auch so, dass da so lange und so viel darüber diskutiert wird?
Ja, wenn Sie sich anschauen, die Gruppe, die heute zum Beispiel in den USA als die Erfolgsstory im Bereich der Integration dargestellt wird, das sind die europäischen Einwanderer. Die stehen aber nicht so gut da, weil sie irgendwie europäische Wurzeln haben, sondern die stehen deswegen so gut da, weil wir sie uns heute in der fünften Generation anschauen. Ja, und die Amerikaner haben das, glaube ich, besser verstanden, dass Integration einfach ein Prozess ist, der sich über einen sehr langen Zeitraum erstreckt.
Integration findet nicht von jetzt auf gleich statt, sondern braucht Zeit, sagt Claudia Diehl, Professorin für Mikrosoziologie an der Uni Konstanz bei NDR 2. Gehört der Islam zu Deutschland oder nicht? Das war unser NDR 2 Spezial. Ein vielschichtiges, wichtiges und ernstes Thema, über das wir bestimmt noch länger diskutieren werden. Mein Name ist Anouk Schalén. Ich wünsche Ihnen erst noch mal einen schönen Donnerstagabend.
NDR 2 Spezial, das Thema. Der Islam gehört zu Deutschland oder doch nicht?